damit diejenigen, die heute nicht dabei sein konnten, trotzdem was abkriegen davon, von dem schönen Abend. Ich hatte Ihnen ja schon angekündigt, dass es heute um das Ehesakrament gehen soll. Dieses Sakrament wird weitgehend unterschätzt, habe ich so den Eindruck. Stellt sich natürlich erstmal die Grundsatzfrage, was ist überhaupt ein Sakrament? Warum sprechen wir überhaupt davon? Ist es nicht einfach so wie in der evangelischen Kirche, macht man eine schöne Feier, kommt der Segen drauf und alle sind froh? Was macht da die katholische Kirche für ein großes Thema drum, um dieses Ehesakrament? So, also nochmal die Frage, was bedeutet überhaupt, wenn irgendetwas ein Sakrament ist?
Also es ist eine heilige Handlung,
ja,
die aber eine gewisse Form genügt. Also es gibt, ja, letzte Lösung, also die muss also einen Anlass haben und ein, und auch einer Form genügen. Ne?
Ja.
Also es ist irgendwie institutionalisiert.
Okay, ja.
Und die Protestanten haben da nur drei davon.
Mhm.
So habe ich das gelernt. Mhm. Bei uns gibt es eben mehr. Ne? Und das Ehesakrament, aber das war nicht die Frage mehr, ne? Hat eine Besonderheit.
Also, ich habe mir mal aufgeschrieben, irgendwann, also als Merk- und Lernhilfe, im Gegensatz zu den Sakramentalien, dass Sakramente in sich heilig sind. Also, das, ich habe das irgendwo gelesen, ich wusste selbst nicht, ich habe es mir hier nur so in Klammern geschrieben, ich wusste es nicht genau, ich habe es so verstanden inhaltlich, aber ich wusste nicht, ob die Wörter dazu stimmen.
Mhm.
Welche drei sind das nochmal bei den Protestanten? Die Taufe?
Taufe?
Ich kann nur darüber sprechen bei den Mitbürgern.
Taufe, Abendmahl.
Taufe, das Abendmahl und was und, ist das dritte?
Und die Konfirmation,
okay,
wobei ich da nicht ganz...
Oder eben, genau, Konfirmation, nicht Hörung, sondern Konfirmation.
Also ich weiß, dass Sie... ja.
Okay. Also nochmal so zum Schnelldurchlauf. Ein Sakrament ist erstens, oder alle Sakramente sind von Jesus beauftragt. Also, oder eben, er hat Dinge gesagt, die die Besonderheit dieser, dieser kirchlichen Handlung hervorhebt. Und die Kirche hat daraus, aus diesen Sakramenten, etwas gemacht, oder beziehungsweise im Verständnis, hat die Theologie das so entwickelt, Sakramente sind für uns Heilszusagen. Das heißt also, Jesus selber sagt, wer getauft ist, der ist, hat das ewige Leben. Oder wer mein Fleisch und Blut ist, hat das ewige Leben. Oder bei der Ehe hat er gesagt, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Also das ist was Heiliges. Aber nicht nur, weil die Handlung heilig ist, sondern weil die Wirkung, die daraus erfolgt, uns in eine besondere Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus führt. Also durch die Taufe sind wir Glieder Christi, sind wir Kinder Gottes, sind wir, haben wir schon Anteil an der Erlösung, allein durch den Vollzug der Taufe. Und so bei allen anderen auch, also oder bei der Sakrament der Versöhnung, was so als Beichte- oder Bußsakrament bezeichnet wird, sagt Jesus, wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie wirklich erlassen. Also die sind aus der Welt vergeben und vergessen, sozusagen. Und beim Ehesakrament, wenn er sagt, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen, heißt es, es ist nicht nur eine reine Sympathiefrage. Ach, der oder die gefällt mir und den möchte ich mein Leben lang neben mir haben und schauen wir mal, wie lange es geht oder so, sondern die Wirkung des Ehesakramentes ist, dass der Bund zwischen Zweien eigentlich ein Bund mit drei ist, dass Jesus mit im Bund ist. Und deswegen, weil Jesus die unwiderrufliche Zusage gemacht hat, dass er mit uns ist, können wir nicht sagen, nee, also geht nicht mehr, es passt nicht mehr oder wir haben uns auseinandergelebt oder so. Also Jesus lebt sich nicht mit uns auseinander. Und von daher ist so eine Ehe erstens zu vernachlässigen. Zuerst geht es ja immer ganz unscheinbar los, dass man sich gegenseitig nicht mehr ja, in den Bedürfnissen liebt, die jeder hat, die jeder mit einbringt. Und das geht so schrittweise, bis dann am Ende der komplette Vertrauens- und der Verlust an Zusammengehörigkeitswillen da ist. Und das soll eben nicht passieren, wenn man sich, selbst wenn man sich menschlich, in jeder Ehe gibt es Krisen, daran kann man wachsen, daran kann man reifen und kann die Liebe noch größer werden. Ich erzähle immer den Brautpaaren, wenn sie zu mir kommen zum Heiraten, sage ich, zu mir kam mal ein Vater von 5 Kindern, katholisch verheiratet, Beamter, alles in bester Ordnung und sagte dann, er hat mit seiner Frau gestritten, sage ich. Ja, wir haben uns dann versucht auszusprechen. Naja, ist doch gut. Ja, aber das war nicht so einfach. Wieso? Ja, wir haben angefangen, abend um 10 haben wir immer noch gestritten. Um 11 Uhr waren wir noch nicht fertig und um 12 Uhr war immer noch keine Einigung und um 12:30 sagt meine Frau zu mir, Mensch, ich weiß gar nicht, warum ich dich geheiratet habe. Also es ist sozusagen die Bankrotterklärung aller Bauchgefühle ist da gemacht worden. Oder eben ein Priesterkollege hat mal gesagt, die waren zu Hause, wir waren Italiener, 8 Kinder oder wie viel. Und die Mutter war schon weit über 80, dann haben sie auch gestritten mit ihrem Mann und so. Und dann sagt sie zu ihrem Mann in dem Alter, ich glaube, ich hätte dich nie heiraten dürfen. Also nach einem ganzen Leben, langen Leben von Ehe und Familie dann am Ende zu den Feststellen zu kommen, es war vielleicht auch eine Fehlentscheidung. Ist spät, aber schmerzlich. Sie haben sich natürlich dann auch nicht getrennt, sondern irgendwie versucht, sich zu arrangieren. Also es gibt immer wieder, jede Verletzung kann geheilt werden, auch in der Beziehung. Jeder Vertrauensbruch kann wieder zusammengeführt werden. Und alles, was sonst an Verständnislosigkeiten und Missverständnissen das Leben mit sich bringen kann, bei gutem Willen und bei der Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, ist es vielleicht nicht immer menschenmöglich, aber Gott kann es möglich machen. Und genau da setzt die Ehe als Sakrament an, weil Jesus mit im Bund ist, können beide sich mit Jesus neu verbünden und dann zueinander finden, denn man hat ja schließlich den Partner oder die Partnerin irgendwann als das Geschenk des Himmels empfunden und der Himmel zieht ja seine Geschenke nicht zurück, sondern die hat man dann schon mal. Also von daher ist es für Christen, wenn sie eine Partnerschaftsbeziehung eingehen wollen, und das ist eben bei den allermeisten der Fall, weil es schon in der Bibel heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt, dann sagt die Kirche, okay, es ist die Pflicht von Christen, wenn sie in so einer Partnerschaft leben, dann auch, bitteschön, sakramental, also mit Jesus verbunden, denn sonst bleibt es eine Sympathieverbindung, die auch wieder mit jede Menge Verletzungen und Problemen da Flurschaden hinterlassen kann und gelöst wird. Und genau weil es die Liebe ist, die den Menschen am tiefsten prägt und am tiefsten erfüllt oder verletzt, ist die eheliche Liebe etwas Heiliges. Und um dieses diese Heiligkeit von der ehelichen Beziehung ganz besonders zu unterstreichen und auch in einen formalen öffentlichen Rahmen zu packen, ist das Ehesakrament notwendig. Denn im Umkehrschluss sagt die Kirche, wenn zwei zusammenleben und nicht dieses Sakrament der Ehe empfangen wollen, dann wollen sie gar nicht mit Jesus leben. Dann wollen sie gar nicht dieses Dauerhafte, was Gott schenken möchte, was durch dick und dünn geht, das wollen sie gar nicht. Und damit wollen sie auch nicht die Gnade von einer guten christlichen Ehe haben. Und eine Gnade abzulehnen, das ist schon ein ziemlich, wird als ziemlich heftiger Tobak einsortiert, was rein jetzt nach den Buchstaben des Kirchenrechts zum Ausschluss aus den übrigen Sakramenten führt. Jetzt, so steht es im Kirchenrecht, in der pastoralen Praxis, kann man das nicht immer und überall so durchsetzen. Wenn ich hier in der Kirche denen die Kommunion verweigern wollte, die entweder noch nicht kirchlich verheiratet oder zum zweiten Mal und deswegen nicht mehr kirchlich heiraten konnten, weil sie schon eine Ehe vorher hatten und so, wenn ich denen die Kommunion verweigern würde, das würde einen ganz heftigen Tumult geben in der Kirche. Ne? Also von daher ist mein Part, das bewusst zu machen, die Menschen zu ermutigen, lassen Sie sich, trauen Sie sich was. Es kann mit Jesus wirklich alles gut gehen und es kann was sehr Schönes, Fruchtbares dabei rauskommen, mit dem Gefühl zu leben, vielleicht ist es doch nicht was auf Lebenszeit, das zermürbt auch irgendwie. Oder stelle ich mir vor, wenn ich eine Frau hätte, wo man sagt, naja, wir wissen ja nicht, wie lange es geht, dann weiß ich nicht, wo ich mich da so öffne oder so bedingungslos in so eine Beziehung reinstürzen würde. Aber das muss jeder für sich wissen. Wichtig ist nur, dass wir daran festhalten, Gott möchte, dass wir glücklich sind. Und zwar als Menschen, Mann und Frau, so ist es die übliche Lehre der Kirche. Und deswegen kann eben auch keine Nicht-Hetero-Ehe als Sakrament bezeichnet werden. Zumindest ist es so die gängige Lehrmeinung. Aber das Thema müssen wir jetzt heute nicht vertiefen. Wichtig ist für Sie zu wissen, das Angebot dieses Geschenks an Gnade, und Gnade ist ja ein Geschenk Gottes, das anzunehmen ist das Beste, was man machen kann. Es ist vorhin schon der Begriff von Naturehe gefallen und so. Also die Kirche unterscheidet zwischen verschiedenen Stufen, kann man sagen, nämlich eine gültige Ehe und eine sakramentale Ehe. Also eine gültige Ehe ist, wenn sie vor Standesamt gehen, dann ist die Ehe erstmal gültig. Auch wenn sie noch nicht kirchlich geschlossen ist. So, und dann hängt es davon ab, sind die beiden, die vor Standesamt gehen, haben die irgendwie, sind die getaufte Christen oder nicht? Wenn sie nicht getaufte Christen sind, dann ist es eine sogenannte Naturehe, denn jeder hat das Recht, sich zu ehelichen und in dieser Lebensform zu leben. Handelt sich's von getauften Christen, dann ist es zwar auch eine gültige Ehe, aber es fehlt die sakramentale Trauung, die den natürlichen Ehebegriff vor Gott bindet und als Zeichen der Gnade, als Sakrament eben, zur Lebensfülle führen soll. Ne? Also, es ist für mich interessant, ich habe ja 5 Geschwister, davon sind 4 verheiratet und da kann man natürlich auch so ein bisschen gucken, wie läuft es bei denen, sind die glücklich? Und ich stelle fest, bei meiner großen Schwester ist jetzt kürzlich der Mann gestorben und noch zu Lebzeiten hat sich öfter, ja, er hilft nicht im Haushalt und ist alles schwierig. Und irgendwie hat sie halt manchmal so ein bisschen gejammert, ne, weil ihre Erwartungen an ihn nicht erfüllt worden sind. Es ist er tot. Jetzt sagt sie zu mir, neulich am Telefon, diese ganzen Sachen, wo sie an ihm rumkritisiert hat, das ist jetzt alles verschwunden, das zählt nicht mehr. Es ist nur noch das endlose Loch, weil sie ihn nicht mehr hat. Ne? Also, wo man merkt, wir haben kürzlich goldene Hochzeit gehabt, da ist einfach eine Bindung, eine seelische Bindung, die von Gott auch irgendwo einen ganz spürbaren Segen hatte. Bei allem, was immer noch an Leid und an Schwierigkeiten und an mit Kindererziehungsfragen und weiß nicht, was alles da schwer sein kann, aber diese Sicherheit, wir gehen vor Gott, mit Gott, gemeinsam durchs Leben, das ist einfach nochmal eine andere Qualität von Beziehungen. In dem dicken Katechismus, den ich Ihnen mitgebracht habe, da sind verschiedene schlaue Sachen. Geht's, wie die Feier der Trauung ist. Man spricht vom Ehekonsens. Also das muss, ich frage dann immer, oder ich muss abfragen, das Brautpaar, ob sie wirklich diese 4 Kriterien, auf die eine kirchliche Trauung basiert, ob sie die einhalten wollen. Nämlich, dass sie vorbehaltlos eingegangen wird, diese Ehe, bis der Tod sie scheidet, zum beiderseitigen Wohl, also das ist, gehört mit zur Ehe, dass man sich das verspricht, ich möchte zu deinem Wohl mich an dich binden, und eben zum für die Nachkommenschaft. Diese 4 Kriterien gehören zu einer katholischen Ehe. Die müssen alle erfüllt sein.
Und wenn eine fehlt. Ich habe nur 3. Vorbehaltlos eingehen, beiderseitigen Wohl.
Ja, bis zum Lebensende. Ach, bis so, der Tod also, euch scheidet.
Ich dachte, das wäre zu okay.
Ja. Also vorbehaltlos, ich frage dann immer ab. Also nicht, dass ihr einen Cadillac versprochen hat, wenn ihr sie heiratet oder solche Bedingungen da oder Druck, wenn du nicht, dann oder so, das darf alles nicht sein, sondern es muss eine freie Entscheidung ohne weitere Bedingungen und Hintergründe. Mischehen, wenn also einer der Partner nicht katholisch ist, die waren ja vorm Konzil ganz schwierig irgendwie, also vor 50 Jahren, sollten oder wurden die Katholiken angehalten, nach Möglichkeit nur katholische Partner zu heiraten. Und nachdem die Kirche das auf Dauer nicht hat durchhalten können, ist klar, also, und nachdem die Taufe auch von evangelischen Christen als vollwertige Taufe anerkannt worden ist, sind eben konfessionsverschiedene Ehen möglich. Und sogar religionsverschiedene Ehen, beziehungsweise Ehen mit einem Partner, der gar nicht gläubig ist, ist auch möglich. Solche kirchlichen Ehen, Versprechen bedürfen immer noch so einen Stempel vom Ordinariat. Also wenn ein nicht getaufter einen Katholiken heiratet, dann kann nicht ich das durchwinken, sondern da muss noch ein Stempel drauf. Was auch immer Von der Gnade des Ehesakramentes habe ich schon gesprochen. Der Tertullian, der so einer der ersten in den frühen Jahrhunderten des Christentums vieles aufgeschrieben hat, von dem wird zitiert: Wie vermag ich das Glück jener Ehe zu schildern, die von der Kirche geeint, vom Opfer gestärkt und vom Segen besiegelt ist, von den Engeln verkündet und vom Vater anerkannt? Welches Zweigespann! Zwei Gläubige mit einer Hoffnung, mit einem Verlangen, mit einer Lebensform, in einem Dienste, Kinder eines Vaters, Diener eines Herrn, keine Trennung im Geist, keine im Fleisch, sondern wahrhaft zwei in einem Fleisch. Wo das Fleisch eins ist, dort ist auch der Geist eins, schreibt dieser Tertullian. Dann war lange Zeit großes Thema, wie ist es mit der verantwortbaren Elternschaft in der Ehe und mit Familienplanung, Verhütung und alles sowas. Das ist ein nach wie vor spannendes Thema, wie Sie sich vorstellen können, denn der Papst Paul VI. Hat damals diese Enzyklika herausgegeben, Humane Vitae, in der er also entgegen dem Rat der Theologen, Wissenschaftler und so gesagt hat, dass katholische Christen von der künstlichen Verhütung nicht Gebrauch machen sollen. Man hat ihm dann vorgeworfen, ja, damit schickt er die dritte Welt in die Überbevölkerung und ist schuld am Hunger und alles sowas. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass zum einen Ehe und Familie nicht nur zusammengehören, weil es zusammen schöner ist, sondern weil es eine Verantwortung ist gegenüber dem Schöpfer des Lebens, dass er dieses Leben erhält und weitergibt. Zum anderen ist es eine Verantwortung gegenüber dem eigenen Sozialwesen. In unserer Gesellschaft, wir sterben aus, es gibt einfach weniger Geburten als Leute sterben. Das heißt, man spricht dann vom demografischen Wandel. Ja, die alternde Gesellschaft, die in einigen Generationen ausgestorben sein wird. Und jetzt wird noch zusätzlich diskutiert, ob die Ärzte werben dürfen für Abtreibung. Wir machen Abtreibung und so. Also völlig.
Was meinen Sie mit wir sterben aus? Wir werden noch immer mehr Menschen eigentlich.
Weltweit werden wir mehr. Die Deutschen werden immer weniger. Ja. Ja. Also alles, was dem Leben abträglich ist, das wird von der Kirche schärfstens missbilligt, weil das Leben das Kostbarste ist, was wir Menschen haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die deutschen Bischöfe haben dann nach dieser Humane Vitae eine Königsberger Erklärung abgegeben, also bezogen auf unsere deutschen Verhältnisse in unserem Kulturbereich, die gesagt haben, ja, Humane Vitae Enzyklika ist prinzipiell eine gute Orientierung, aber am Ende ist die letzte Instanz das Gewissen dieses Paares. Die müssen es verantworten können, ob und wie sie künstlich verhüten oder nicht. Und zwar nicht nur einfach so Gewissen, naja, machen ja alle, also machen es wir auch, oder ist das Einfachste oder so, sondern es muss das Wohl der beiden Partner und das Wohl der Kinder im Mittelpunkt stehen und nicht so sehr die Lebensqualität, weil immer noch heutzutage Kinder zu haben ein Armutsrisiko ist. Ne? Also Und das ändert sich auch unter der nächsten großen Koalition nicht. Also wir haben einfach ein Familienproblem in unserem Land und das ist nach wie vor, wird es entweder totgeschwiegen oder irgendwie euphemistisch verpackt. Das ist einfach schwierig. Aber die Kirche ist und bleibt eine Verteidigerin des Lebens und deswegen ist es so wichtig, Leben nicht zu verhüten, sondern Leben zu gestalten, entwickeln zu lassen. Und deswegen gibt es eben auch im kirchlichen Kontext diese ganzen Beratungsstellen für in Not geratene werdende Mütter, dass denen Wege aufgezeigt werden, das Kind erstens nicht abzutreiben und wenn sie es schon gekriegt haben, dann Wege zur Adoption zu eröffnen und so weiter, um das Leben zu erhalten, denn das ist das Kostbarste, was, ja, worüber nicht wir verfügen dürfen. So. Und ich habe da mal gehört, jener Arzt, der vor diesen, weiß ich, Reformen der ganzen 218-Paragraph und so weiter, das da angeschoben hat, die Abtreibung bis zum dritten Monat oder was, der musste dann feststellen, weil damals eben dieses schlimme Wort vom Zellbündel da kursiert ist, ist er noch kein Mensch, ist er nur, sind er nur Zellen, die da vor sich hinwachsen. Und als er dann durch spätere Forschungen festgestellt hat, dass so ein Kind im Mutterleib von Anfang an also eine eigene Blutgruppe hat, das heißt also nicht blutgefäßmäßig verbunden ist mit der Mutter und auch von der Psyche her eine eigene Entwicklung hat und also das eigene Leben von Anfang an, selbst wenn man die Finger und die Augen im Kopf noch nicht auf der im Ultraschall sieht und so weiter, aber es ist Leben da, was in Entwicklung ist, aber es ist schon ein menschliches Leben, was es zu schützen gibt. Schlimm genug für Mütter, die aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen medizinisch eine Abtreibung vornehmen müssen, um ihr eigenes Leben nicht zu riskieren. Schlimm auch für andere, die das aus Gründen, aus anderen Gründen gemacht haben. Eine Abtreibung, zu mir kam mal eine Frau über 80, hat mir unter Tränen gebeichtet, dass sie in jungen Jahren ein Kind abgetrieben hat. Also sowas bleibt ein lebenslang eine Belastung in der Seele. Aber das wird auch von den Medien verschwiegen, sondern mein Bauch gehört mir. So dumme Sprüche und wird nicht dabei bedacht, dass der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist, was auf Leben ausgerichtet ist. So, und weil damals schon zu Zeiten von Paulus es offensichtlich Frauen und Männer nicht so einfach miteinander hatten, schrieb der Paulus an die Epheser: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt hat. Und Christus hat ja sein Leben hingegeben für die Kirche, also ist damit impliziert, die Männer, wenn es darauf ankommt, sollen auch ihr Leben und ihre legitimen Interessen einsetzen, damit es allen gut geht. Das Sakrament der Ehe ist ein Zeichen für den Bund zwischen Christus und der Kirche. Genau, das macht nochmal das ganze Sakrament so heilig, weil aus diesem Bund Jesu mit der Kirche, seine Kirche, er nie aussteigen wird, nie aussteigen kann, ist das Ehesakrament immer analog zu dieser Verbindung zu sehen. Wenn Jesus nicht aussteigt, dann dürfen wir auch nicht aussteigen. Wir müssen alles tun, damit es menschlich lebbar ist. Und ich sage den Brautpaaren immer, wenn sie zu mir kommen, ich war in meinem frühen Berufsleben Kommunikationsberater, kommen sie zu mir. Nicht erst, wenn es zu spät ist, sondern wenn es schon ein bisschen kalte Füße gibt. Ich habe da noch was, was ich noch nachreichen kann. Und von daher, bei mir kostet es auch nichts. Und es ist einfach Jammer, schade, eine Katastrophe, wenn das Kostbarste, was man mal geglaubt hat, dass es die Lebensperspektive ist, wenn die zerbricht. Und auch in meiner eigenen Familie ging auch von meinen Geschwistern eine Ehe erstmal daneben. Und die Frau sagte dann mir, also eigentlich, wir haben uns wegen Bagatellen scheiden lassen. Also es wäre wirklich nie notwendig gewesen. Aber so eine Erkenntnis kommt hinterher, wenn es dann schon passiert ist, wenn man schon Porzellan zerschlagen hat. Ja, soweit erstmal, was noch mit der Ehe zusammenhängt, ist auch noch ein schönes Bild, nämlich jede Familie ist eine Hauskirche. Also die Kirche ist nicht nur hier das Gebäude, wo die ganze Gemeinde zusammenkommt, sondern bereits dort, wo eine Familie versucht, als Christen mit Christus zu leben, ist Kirche. In Kleinformat, im Wachsen, in Entwicklung, aber es ist genau die Kirche, der Jesus seine unwiderruflichen Zusage, seinen unwiderruflichen Bund ausgesprochen hat. Ich empfehle immer den Brautpaaren, machen Sie, es wird ja vom Bistum Ehevorbereitungskurse angeboten, dass alle, die dort gewesen sind und ich sie hinterher gefragt habe, na, wie war es? Super, ganz toll. Wir haben viel gehört, gelernt, gesehen. Kann man nur empfehlen, weil es einfach nochmal den Horizont erweitert, mit anderen Brautpaaren sich auszutauschen. Wie ist das bei euch? Wie macht ihr es? Und wie sieht es die Kirche? Und wir haben andere Vorstellungen und alles sowas. Da in diesem Prozess der Kommunikation zu sein, das ist einfach ja, gewinnbringend, würde ich mal sagen. Kosten und minimalen Beitrag dafür die Tagungsgebühr, aber die gibt es dann als Eintagesseminar oder Wochenende. Auf der Internetseite vom Bistum kann man das ab.
Wie heißt das Schlagwort?
Ehevorbereitungsseminar, ja. Ja, und im Katechismus heißt es dann hier, es ist nicht sehr erfreulich, was da steht, aber so steht es halt, Geschiedene, die zu Lebzeiten des rechtmäßigen Gatten wieder heiraten, verstoßen gegen den Plan und das Gesetz Gottes, wie Christus es gelehrt hat. Sie sind zwar nicht von der Kirche getrennt, dürfen aber die Heilige Kommunion nicht empfangen. Sie können ihr Leben dennoch christlich führen, vor allem dadurch, dass sie ihre Kinder im Glauben erziehen. Also das ist der strenge Buchstabe des Gesetzes.
Was steht denn Geschiedene, die...
Die zu Lebzeiten...
Ja, der also, Gatten.
Ja.
Oder Gattin, also steht da beides oder steht... Oder,
also das...
Okay.
Bitte?
Ich sagte, Gatten war da, glaube ich,
Geschlechtsneutral.
Ja.
Aber da ist die Praxis doch völlig anders.
Ja, es ist deswegen... nicht so einfach da abzuhaken, dieses Kapitel, weil ein Priester an der Stufe des Altars einen, der zur Kommunion kommt, nicht abweisen darf. So. Das, was gemacht werden kann, ist, wenn man weiß oder wenn die zum Ausdruck bringen, wir wollen trotzdem die Kommunion empfangen, dass man mit denen gründlich drüber spricht, wie die Kirche das sieht. Ich kenne einen Pfarrer, der sagt in solchen Fällen dann den Menschen, die dann zur Kommunion kommen, macht ihnen ein Kreuz auf die Stirn, empfange mit dem Herzen, was andere mit dem Mund empfangen. Also, um zu sagen, Jesus ist nicht in seinen Zugang zu meinem Herzen gebunden an die Hostie, sondern der kann auch über das Gesetz hinaus bestens in unser Herz kommen und da seine Wohltaten tun. Aber man kann natürlich auch verstehen, dass die Kirche so rigoros ist, weil wenn sie es nicht wäre, dann wäre man ziemlich schnell in ähnlichen Verhältnissen, wie es in der evangelischen Kirche ist, wenn der Luther sagt, die Ehe ist ein menschlich Ding oder so ähnlich, weltlich Ding, genau. Das heißt also, kann geschieden werden. Und es gibt eben auch sogar unter evangelischen Pastoren, die geschieden sind. Und ja, fragt sich natürlich, wie. Und ich kann, und da mache ich jetzt einen kleinen Schlenker, und ich kann mir das vorstellen, dass die nicht deswegen geschieden sind, weil diese Pastoren oder deren Frauen so unmögliche Charaktere sind oder sein sollten, sondern es ist für eine Frau, nach meiner Einschätzung, unwahrscheinlich schwer, mit einem Mann verheiratet zu sein, dessen Herz für die Gemeinde schlägt und sie an zweiter Stelle ist. Dieses immer nur die zweite Rolle zu spielen, das hält nach meiner Einschätzung eine Frau auf Dauer nicht aus. Ne? Und andererseits, wenn er sagt, ja, ich bin vor allen Dingen für die Familie da und habe dann noch meinen Job, na, dann genügt es sich als Seelsorger ehrlicherweise auch nicht. Also, wenn ich um 17 Uhr einen Griffel fallen lasse und so, jetzt bin ich nicht mehr Pfarrer oder so, dann wäre das nicht, das wäre vollkommen gegen mein Selbstverständnis. Ne? Ich bin ja gerade als Priester da für Menschen, egal zu welcher Zeit, egal in welchen Angelegenheiten. Das ist mein Selbstverständnis und das wird auch entsprechend wahrgenommen von der Gemeinde, dass sie darauf sich verlassen können. Bei Anruf ist jemand da und hat ein Ohr. Ne?
Ich habe trotzdem noch mal eine Frage. Diese Kommunionsgeschichte.
Ja.
Also ich sage jetzt nicht, welche Gemeinde ist, aber wir haben mit dem Pfarrer gesprochen. Damals waren wir, meine Frau und ich, zusammen, ja, aber nicht verheiratet, und sie ist protestantisch und die hat dann mit dem Segen des Pfarrers in einigen Gemeinden die Kommunion empfangen. Dann waren wir umgekehrt im Dom, Frau Dr. Hoffmann, die hat das ganz offen gesagt, jeder Christ ist hier willkommen. Das musste ich mir dann als Katholik aus Butter rutschen lassen. Aber auch katholische Bischöfe haben gesagt, ja, wenn die Person weiß, was sie tut, auch im katholischen Sinne weiß, was sie tut, dann ist das in Ordnung. Das steht wahrscheinlich nicht so im Katechismus, aber also, das hatte mich sehr überzeugt und meine Frau, jetzige Frau, sehr positiv gestimmt.
Also unter dieser Formulierung, wenn ein Evangelischer weiß, was er tut und zur Kommunion geht, ist damit gemeint, dass er an die Realpräsenz Jesu in dieser Hostie, in diesem Leib Christi glaubt. Und zwar nicht nur im Zeitpunkt des Empfangs, so wie es üblich ist in der evangelischen Kirche, sondern in der Umwandlung der Substanz, wird es theologisch bezeichnet. Das heißt also, eine Hostie, die bei der Wandlung in der Messe gewandelt ist, ist dann eben nicht mehr nur Leib, also nicht mehr nur Brot, sondern Leib Christi, und zwar dauerhaft. Deswegen gibt es in der katholischen Kirche auch den Tabernakel, wo das aufbewahrt wird. In der evangelischen Kirche gibt es es nicht, denn nach dem Abendmahlsgottesdienst wird es wieder in der Kiste in der Sakristei verstaut. Ne? Also da hat es keine bleibende Verwandlung erfahren im evangelischen Verständnis. So, und jetzt, wenn ein Evangelischer, und da haben wir hier auch nicht nur eine oder einen, wenn da ein Gespräch war und die sagen, ja, für mich ist das wichtig und für mich bedeutet das auch das Gleiche wie für alle Katholiken auch, aber aus irgendwelchen Gründen bin ich halt in der evangelischen Kirche, dann sagt auch der Papst Franziskus, hört auf euer Gewissen und geht weiter. Also macht, wie ihr es verantworten könnt. Ne? So, jetzt, das war jetzt die Frage evangelisch-katholisch. Die andere Frage, wenn ein Paar nicht kirchlich verheiratet ist, dann hört sich so an, wie ich gerade gelesen habe. Ne? Dann sind sie eben noch nicht aufnahmefähig für alle Gnaden, die Jesus schenken möchte. Also man kann sich nicht so raussuchen, die Gnade nehme ich und die andere nicht, sondern entweder alles oder nichts. So ist das formuliert hier. Ne?
Ja. Okay, das ist schon klar. Also in diesem konkreten Fall ist es ja auch so, dass jemand erst sich Mitte 30 hat überhaupt taufen lassen. Und jetzt, die Beziehung steht schon seit 8 Jahren und dann jetzt haben wir irgendwann standesamtlich geheiratet. Die Idee kam nicht von mir, sondern von meiner Frau, dann zu sagen, jetzt möchte ich... ganz oder gar nicht, und hat sich auch sehr intensiv mit den Themen beschäftigt. Aber wir sind jahrelang gemeinsam zur Kommunion gegangen, nur nicht in Italien. Da haben wir einmal nachgefragt und eine empörte Packung bekommen, wenn man Deutsch sagen würde. Ja. Dann hat sie gesagt, dann mache ich das nicht. Ne? Aber hier in Berlin ist es wahrscheinlich liberaler. Also ich habe auch verstanden, warum sie hat. Das war der Kommentar. Wenn die Person weiß, was sie tut, das deckt sich ja mit dem, was sie
genau. sagt. Ihre Frau ist katholisch.
Wir kriegen Nachwuchs.
Damit
ich hier nicht den Klugscheißer gebe.
Achso, beide, sie wechseln beide sozusagen ihre...
Nein. Ich bin immer schon katholisch. Aus Gründen, die ich jetzt nicht gefirmt worden.
Stimmt, genau, sie waren nicht gefirmt.
Frau kommentiert gerade.